Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und ich bin der Host dieses Podcasts, der normalerweise sich mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten auseinandersetzt. Das tut er auch heute, aber heute wird hier noch ein bisschen mehr stattfinden. Diese Folge ist nämlich Teil unseres Specials zum 5-jährigen Jubiläum von Delikt und es ist schwer zu glauben, mir kommt das noch nicht so lange vor, aber Delikt ist im September 2020 mit der ersten Folge online gegangen und was seitdem so passiert ist, darüber werden wir heute auch sprechen. Aber zuvor haben wir noch einen Fall mitgebracht, besser gesagt, Manuela Kalser hat uns einen Fall mitgebracht. Grüß dich, Manuela.
Hallo.
Ja, es wird heute nicht so ein umfangreicher Fall, weil wir eben, wie gesagt, danach noch viel zu besprechen haben. Aber ja, das werdet ihr dann eh noch alles hören. Manuela, unsere Stammhörer, die kennen dich ja schon, aber ich stelle dich trotzdem kurz vor. Du bist schon einige Jahre lang Journalistin bei der Kleinen Zeitung und arbeitest seit vielen Jahren im Bundeslandressort Kärnten. Und da setzt du dich auch, nicht nur, aber viel mit Kriminalberichterstattung und Gerichtsberichterstattung auseinander.
Ja, genau.
Und im Zuge dieser Berichterstattung hast du uns heute auch einen Fall mitgebracht, den wir in dieser Form noch nicht hatten hier bei Delikt. Was hast du uns denn mitgebracht?
Den Fall, den ich heute mitgebracht habe, das ist ein Fall ohne Blut und ohne Waffen. Aber es ist ein Fall, der für Entsetzen gesorgt hat unter tausenden Feuerwehrleuten in Kärnten. Denn nach einem Großbrand in Oberkärnten wurde ausgerechnet gegen einen Feuerwehrmann ermittelt. Also gegen einen Feuerwehrmann, der eigentlich nur ausgerückt ist, um Feuer zu löschen. Gegen einen Feuerwehrkommandanten, der, wie er später gesagt hat, nur helfen wollte.
Mhm. Und das war ein bisschen ein größerer Feuerwehreinsatz, hast du damals geschrieben. Was ist da passiert?
Also das war so, in einer Gemeinde in Oberkärnten hat der Dachstuhl eines Wohnhauses gebrannt. Sowas kommt ja öfter vor. Das war unter der Woche an einem Tag, ich glaube im Februar 2022. Und zahlreiche Feuerwehrleute der Umgebung sind eben ausgerückt. Und nach mehreren Stunden schien das Feuer unter Kontrolle zu sein. Und der Einsatz wurde dann spät in der Nacht beendet. Die Gefahr schien gebannt zu sein. Und der Feuerwehrmann gab nach Rücksprache mit dem Rauchfangkehrer Brand aus. Und damit schien alles erledigt zu sein.
Ja, das war wirklich ein sehr kurzer Fall heute.
Es geht noch weiter.
Okay.
Und zwar war das dann so. Es war nicht erledigt. Zwischen 5 und 6 Uhr bekamen alle Feuerwehrleute in der Umgebung wieder einen Alarm. Und als sie ausgerückt sind, haben sie ihren Augen nicht getraut, denn das Wohnhaus hat erneut gebrannt. Der Dachstuhl stand unter Vollbrand und diesmal war das Feuer eigentlich noch viel schlimmer als am Abend zuvor. 150 Feuerwehrleute mussten ausrücken, die nahegelegene Bundesstraße musste gesperrt werden und es wurde stundenlang versucht, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Und letztendlich wurde der Dachstuhl des Hauses aber komplett zerstört. Die Schadenssumme betrug damals mehr als 100.000 Euro, also im sechsstelligen Bereich.
Ja, mehr als 100.000 Euro, das ist doch eine recht große Summe und bei solch großen Schadenssummen, da wird ja in der Regel nach einem Schuldigen gesucht und das war auch hier so.
Ja, es muss immer ermittelt werden, was die Brandursache war und in der Folge kam es, wie üblich in solchen Fällen, zu Erhebungen, um die Brandursache zu erforschen. Und da geriet eben plötzlich der Feuerwehrkommandant ins Visier der Ermittlungen. Ich habe ja eingangs erwähnt, es hat am Abend gebrannt und am Morgen danach hat es wieder gebrannt. Und ein Gutachter kam eben zum Schluss, dass die Feuerwehr nach dem ersten Brand zu früh abgerückt ist. Der Gutachter war der Meinung, dass der Feuerwehrkommandant am Abend vorher zu früh Brand ausgegeben hat. Im Gutachten stand sinngemäß, nach Beendigung des ersten Brandes wurde nicht ausreichend überprüft, ob jegliche Brandgefahr, speziell ging es um die Brandgefahr im nicht einsehbaren Bereich der Decke, gebannt ist. Und weil das angeblich nicht genau genug überprüft wurde, begannen Ermittlungen gegen den Feuerwehrkommandanten.
Was hat das bedeutet, Ermittlungen gegen ihn? Also wie hat das konkret für ihn ausgeschaut?
Ja, für den Feuerwehrmann war das natürlich knallhart. Man muss sich vorstellen, er ist ein freiwilliger Helfer, ein ehrenamtlicher Feuerwehrmann und plötzlich sah er sich mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei konfrontiert. Zuerst ist er noch als Zeuge einvernommen worden, aber dann wurde er in den Akten bald als Beschuldigter geführt, weil ihm eben ganz vereinfacht gesagt vorgeworfen worden ist, den Brandeinsatz am ersten Abend zu früh beendet zu haben. Es war also aus Sicht des Gutachters ein fahrlässiges Fehlverhalten, das der Mann da gesetzt hat.
Welches Delikt hat man ihm dann konkret vorgeworfen? Von welchen Paragraphen im Strafrechtsgesetzbuch sprechen wir da?
Gegen den freiwilligen Feuerwehrmann wurde wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst ermittelt. So heißt das. Dem Kommandanten, der darauf geschult und konditioniert ist, Feuer zu löschen, diesem Kommandanten wurde eben plötzlich vorgeworfen, ein Feuer fahrlässig verursacht zu haben. Also genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich immer tut, oder das Gegenteil von dem, was er immer tun will als Feuerwehrmann. Er ist ja darauf konditioniert, Feuer zu löschen, und plötzlich ist ihm eben vorgeworfen, ein Feuer zumindest fahrlässig verursacht zu haben.
Ich nehme an, dass wir das so nicht im Raum stehen lassen haben wollen. Wie ist er dann vorgegangen? Was hat er dagegen unternommen?
Also der Feuerwehrmann, der hat sich dann einen Anwalt genommen, Ulrich Nemetz, sein Klagenfurter Anwalt, der selbst ein erfahrener Feuerwehrkommandant ist. Und der Rechtsanwalt hat von Anfang an gesagt, der Kommandant habe alles Menschenmögliche getan, um den Brand zu löschen. Er habe nach stundenlangen Löscharbeiten den Gefahrenbereich des Hauses, also den Dachstuhl, noch einmal mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und Rücksprache mit dem Rauchfangkehrer gehalten, der bei Kaminbränden, und das war ja Kaminbrand, immer das letzte Wort hat. Und es habe überhaupt keinen Hinweis gegeben auf ein Wiederaufleben des Brandes, und deshalb sei der Einsatz beendet worden. Trotzdem stand der Helfer dann eben im Verdacht, seine Arbeit nicht sorgfältig gemacht zu haben. Und da gab es natürlich wirklich einen lauten Aufschrei von tausenden Feuerwehrleuten in ganz Österreich.
Ja, das ist sehr nachvollziehbar, weil hypothetisch könnte ja jeder betroffen sein, der in irgendeiner Form freiwillig bei Hilfseinsätzen tätig ist. Wie ist das da weiter wahrgenommen worden?
Ja, zumindest könnte jeder Einsatzleiter oder jeder Kommandant betroffen sein. Wie das weitergegangen ist, ja, also die freiwilligen Helfer haben gespannt auf die Entscheidung der Ankläger gewartet, und es ist dann so ausgegangen, dass das Verfahren nach einem Jahr eingestellt wurde. Und die Staatsanwaltschaft, die hat auch ganz klar begründet, warum sie das Verfahren gegen den Feuerwehrkommandanten einstellt. Oft heißt es ja, dies und jenes sei nicht nachweisbar und deshalb werden die Ermittlungen eingestellt und so weiter. Aber in diesem Fall, da hat die Anklagebehörde wirklich klipp und klar gesagt, das Verfahren gegen den Feuerwehrkommandanten wurde eingestellt, weil er alles nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt hat. Der Vorwurf, dass der Kommandant und seine Feuerwehrleute nach dem ersten Brand zu früh abgerückt sind, der war dann sozusagen vom Tisch. Laut Staatsanwaltschaft wurden von der Feuerwehr alle Überprüfungen durchgeführt und es gab keinen Hinweis auf ein Wiederaufleben des Brandes.
Weiß man, warum dann in dieser konkreten Situation der Brand doch ausgebrochen ist?
Die Gutachten haben ergeben, dass es noch einmal gebrannt hat. Das sei auf ein Zusammentreffen unglücklicher und extrem seltener Umstände zurückzuführen. Also sowas kommt wirklich kaum einmal vor. Man muss auch dazu sagen, rund 20.000 Einsätze haben die freiwilligen Feuerwehren im Jahr in Kärnten, und so etwas kommt quasi wirklich nie vor. Also das war ein völlig unübliches Brandgeschehen. Für den Feuerwehrkommandanten war das nicht vorhersehbar. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das ist auch amtlich von der Staatsanwaltschaft so festgehalten, und niemand konnte mit dem zweiten Brand rechnen.
Aber würdest du sagen, dass dieses extrem unwahrscheinliche Auftreten von diesem Brandereignis auch die Ursache war für die Ermittlungen, dass die damit vielleicht auch jetzt, vielleicht ist überfordert das falsche Wort, aber noch nie mit sowas konfrontiert waren, dass sie im ersten Moment dann fälschlicherweise gedacht haben, es ist auf ein Versagen von einem der beteiligten Feuerwehrleute zurückzuführen? Könnte das erklären, warum man da überhaupt in diese Richtung ermittelt hat?
Es ist sicher so, dass man die Brandursache versucht hat zu erforschen, und vielleicht war das eine Möglichkeit, vielleicht hätte es sein können, dass zu früh Brand ausgegeben wurde. Man weiß es nicht, aber durch ein zweites Gutachten, das die Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben hat, ist das dann eben geklärt worden.
Wie geht's denn dem Mann heute? Was weißt du von ihm?
Damals, als ich aktuell über den Fall berichtet habe, habe ich immer anonym über diesen Mann geschrieben. Ich habe auch den Ort des Brandes nicht genannt, weil ich mir gedacht habe, dass die gesamte Situation und diese Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung ja extrem belastend für ihn waren. Und es hat ja die Unschuldsvermutung gegolten. Und als alles vorbei war, habe ich mir aber gedacht, jetzt rufe ich ihn einmal an und frage ihn, wie es ihm damit gegangen ist mit diesen Ermittlungen und ob er mal vielleicht ein Interview geben will. Ich habe ihn dann angerufen und er hat sich das dann kurz überlegt und dann hat er zugesagt und hat gesagt, ja, er gibt mir gerne ein Interview und ich kann das auch mit Wort und Bild veröffentlichen. Er steht zu dem, was passiert ist, und dann hat er mal erzählt, wie das für ihn war. Er hat zum Ausdruck gebracht, dass diese Ermittlungszeit für ihn sehr, sehr belastend war. Also das ist ganz klar drüber gekommen bei dem Interview.
Was hat er sonst noch so gesagt?
Ja, also ich glaube, das war wirklich ein regelrechter Schock für ihn, als er ein Jahr nach dem Brand plötzlich Post von der Staatsanwaltschaft bekommen hat. Und er hat zu mir gesagt, er hat sich wirklich lange überlegt, was er falsch gemacht haben könnte. Er ist den Brand und das ganze Brandgeschehen und den Einsatz immer und immer wieder im Kopf durchgegangen. Und irgendwie sei er sich vorgekommen wie der Depp vom Dienst, das hat er wörtlich so gesagt, weil er ist bei der Feuerwehr quasi mit Leib und Seele dabei. Er sei 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Und dann hat er plötzlich solche Anschuldigungen bekommen. Das sei wirklich hart für ihn gewesen. Er hat gesagt, das haben wir eben vorher schon erwähnt, eigentlich wollte er nur helfen und plötzlich drohte ihm ein Prozess und er sei fast vor Gericht gestanden und mit schweren Anschuldigungen konfrontiert gewesen und mit einer hohen Schadenssumme im 6-stelligen Bereich. Also das hat er nicht so leicht weggesteckt. Er hat auch gemeint, die Feuerwehr wird wegen allem und jedem gerufen. Man hilft, wann man kann. Und das ist dann der Dank dafür. Also er hat auch gemeint, da würde man sich dann schon überlegen, ob man nicht das ganze Ehrenamt hinschmeißen soll.
Ja, ein Punkt dazu, also das hast du hier zum Anfang gesagt, das finde ich unterstreicht schon eine charakterliche Stärke von ihm, dass er das nicht einfach von Anfang an da in eine abwehrende Position gegangen ist, sondern sich also anscheinend reflektiert hat und sich wirklich selber zuerst einmal die Frage gestellt hat, könnte ich tatsächlich irgendwas falsch gemacht haben, und da einfach selbst geschaut hat, ob es diese Möglichkeit gibt, und erst wie er sich dann wirklich sicher war, dass das nicht der Fall war, dass er dann dagegen vorgegangen ist. Du hast gesagt, er hat dann mit dem Gedanken gespielt, da alles hinzuschmeißen, wirklich nachvollziehbar, also wenn man dann einen großen Teil seiner Freizeit opfert für Einsätze, für Bereitschaften etc. Er hat das aber nicht getan. Warum nicht?
Nein, er hat das nicht getan. Also die Erleichterung über die Einstellung des Verfahrens war riesengroß, nicht nur bei ihm, sondern auch bei vielen, vielen anderen ehrenamtlichen Helfern. Er hat gesagt, die Solidarität unter den Feuerwehrleuten, die sei riesig gewesen. Es sind alle, die davon gewusst haben, dass gegen ihn ermittelt wird, sind hinter ihm gestanden. Das hat ihn wahrscheinlich auch noch einmal dazu bewogen, nicht alles hinzuschmeißen. Und natürlich meint er, könnte es schon sein, dass der eine oder andere keine Lust mehr hat, als freiwilliger Helfer zu arbeiten, wenn ihm klar wird, dass nach so einem Einsatz Ermittlungen ausgelöst werden können. Aber andererseits war der Kommandant natürlich auch ein total pragmatischer Typ. Er hat von so einem Fall noch nie gehört, dass ein Jahr lang gegen einen Kommandanten ermittelt wird. Das hat es eigentlich vorher noch nie gegeben. Und in diesem Sinne hat er dann gemeint, ja, quasi Schwamm drüber, Ende gut, alles gut. Und kurz vor Aufzeichnung unserer Sendung habe ich den Mann noch einmal angerufen und habe ihm gesagt, dass wir heute drüber sprechen werden und ob er damit einverstanden ist. Das war in Ordnung für ihn. Und ich habe ihm gefragt, ob er noch arbeitet als Feuerwehrkommandant. Und er hat gesagt, er ist nach wie vor als Feuerwehrkommandant tätig. Er ist seit 26 Jahren bei der Feuerwehr und es hat sich für ihn eigentlich nichts geändert. Es war schwierige Erfahrung, aber seine Liebe zur Feuerwehr und seine Einsatzbereitschaft, die hat er sich da offenbar nicht nehmen lassen.
Also ein wirklich schönes Ende für diesen für Delikt ungewöhnlichen Fall und auch insgesamt ungewöhnlichen Fall. Wie sich dann aber herausgestellt hat, anscheinend doch nicht ganz so ungewöhnlich, nämlich circa zur gleichen Zeit hast du über eine ganz ähnliche Situation berichtet. Da ging es um eine Ölspur. Was ist da passiert?
Ja, es war aber eigentlich war das ganz ein anderer Fall. Es hat nur auch ein Feuerwehrmann betroffen, aber es war ziemlich irre, weil da hat ein Feuerwehrmann in der Nähe von Klagenfurt eine Ölspur entdeckt. Und ein Feuerwehrmann, der Ölspur entdeckt, geht dem in der Regel nach. Das hat auch dieser Mann gemacht. Der ist also der Ölspur im wahrsten Sinne des Wortes nachgegangen und ist dann auf einem Privatgrund gelandet und auf einem Privatgrund gestanden und hat gesehen, dass bei dem Auto, das auf dem Privatgrund parkt, Öl ausrinnt. Also dieses Auto hat die Ölspur verursacht. Ja, und dann hat er Besitzstörungsklage bekommen, weil er das Privatgrundstück betreten hat. Das war natürlich ein starkes Stück.
Das ist wirklich ein starkes Stück. Und ist der Kläger damit durchgekommen? Wie ist das ausgegangen?
Nein, er ist damit nicht durchgekommen. Er hatte aber recht interessant argumentiert. Er hat argumentiert, der Feuerwehrmann hätte seinen Grund nicht betreten dürfen, weil es war kein großer Fall. Es sei nicht um Leben und Tod gegangen. Es waren keine Menschen in Gefahr und eine kleine Ölspur sei kein Grund gewesen, sein Privatgrundstück zu betreten. Aber damit ist er vor Gericht nicht durchgekommen. Zumal neben diesem Grundstück auch ein Fluss war und die Feuerwehr natürlich argumentiert hat, naja, ich meine, sobald Öl ausrennt und ein Fluss in der Nähe ist, ist das immer eine Gefahr und sie sind ja quasi verpflichtet, das zu überprüfen. Ja. Es hat dann, glaube ich, es hat sogar mehrere Prozesse am Bezirksgericht Klagenfurt gegeben und auch einen Lokalaugenschein vor Ort, aber die Besitzstörungsklage wurde zurückgewiesen.
Mhm. Und ich glaube, der Feuerwehrler hat ja auch argumentiert, oder die Verteidigung, seine Verteidigung, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ich habe mir den Artikel vor kurzem durchgelesen, dass ja da auch noch anderes dahinter stecken könnte, als jetzt nur, unter Anführungszeichen, als Umweltschaden eh schlimm genug, als nur auslaufendes Öl, und haben davon Fällen berichtet, wo man genau solchen Spuren nachgegangen ist und dann ja zu einer Unfallstelle, zu einer Unentdeckten gekommen ist oder ich glaube in einem Fall sogar eine Leiche entdeckt hat in einem Auto.
Ja, da haben Sie ganz drastische Fälle geschildert. Mhm. Aber es gibt natürlich nichts, was es nicht gibt.
Und Besitzstörungsklagen, immer wieder Thema bei uns in der kleinen Zeitung. Ich glaube, in Kärnten genauso wie in der Steiermark. Also da gibt es ja wirklich zig skurrile Fälle. Ich glaube, in Börtschach war da diese, oder vielleicht gibt es die noch immer, diese Parkfalle, wo Leute die wirklich nur umgedreht haben. Und dort war eine Kamera aufgestellt und die haben dann hundertfach oder zumindest dutzendfach dann Abmahnungen bekommen. Und in der Steiermark gibt es, soweit ich weiß, ähnliche Vorfälle. Also Besitzstörungsklagen halten unsere Bezirksgerichte auf Trab, oder?
Ja, also eine Besitzstörungsklage gegen einen Feuerwehrmann ist natürlich eine eigene Liga. Wenn der Kläger wirklich mit seiner Klage durchgekommen wäre, dann hätte das den Feuerwehrmann 700 bis 1000 Euro gekostet. Das ist natürlich eine harte Partie, dafür, dass er im Einsatz war und einer Ölspur nachgegangen ist.
So teuer kann es manchmal sein, das Richtige zu tun oder richtig zu handeln. Ja, Manuela, danke, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast.
Gerne.
Wir zeichnen ja immer, wenn wir in Kärnten sind, im Büro von unserem Kollegen Thomas Tschick auf. Steht er schon vor der Tür? Wartet er draußen? Siehst du ihn?
Ich hole ihn.
Hol ihn nochmal herein.
Er steht vor der Tür, ja.
Guten Tag.
Thomas Tschick, grüß dich. Schön, dass du reingekommen bist und ja, danke, dass wir immer dein Büro benutzen dürfen. Also heute einmal ausnahmsweise remote, sonst komme ich ja immer gern zu euch nach Klagenfurt in die Redaktion. Heute ist sich das leider nicht ausgegangen, aber es funktioniert so auch ganz gut. Thomas, einige unserer Hörer kennen dich schon. Du bist nicht nur der Besitzer dieses Büros, in dem wir uns gerade unterhalten, sondern auch schon viele, viele Jahre Journalist bei der Kleinen Zeitung. Stell dich bitte mal ganz kurz vor für die, die vielleicht neu dabei sind bei Delikt.
Ja, also ich bin schon seit über 26 Jahren bei der Kleinen Zeitung und seit wir angefangen haben, Podcast zu machen, bin ich auch an der einen oder anderen Stelle mit dabei. Bei Delikt tatsächlich mit jenen Fällen, wo es nicht um Leid und Leben und um Blut geht, sondern eher dort, wo es um andere Arten von Delikte geht, zum Beispiel White-Collar-Crime, also da, wo es um Korruption geht, wo es um Wirtschaftsverbrechen geht. Da habe ich im Gegensatz zur Kollegin Geiser quasi saubere Hände, aber auch bei mir machen sich die Leute die Hände schmutzig. Und ansonsten bin ich podcastmäßig auch noch mit meinem Gegenüber Thomas Maurer, dem Satiriker, unterwegs und wir machen jede Woche Nachrichten in einer etwas anderen Form mit, ja, wir sagen immer, wir sind die Nachrichtensendung für die Menschen, die dann nicht mehr selber denken wollen, sondern wir denken für sie quasi alles in satirischer Art und Weise zu Ende. Ist jetzt eine sehr überspitzte Formulierung, aber einfach mal reinhören bei Maurer und Schick, dann wissen Sie, was ich damit gemeint hätte.
Ja, also jeden Freitag, ich höre es selber sehr gern. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und kann es wirklich allen empfehlen, das auch zu abonnieren, wo immer ihr eure Podcasts auch hört. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass ich mich heute mit euch beiden über Delikt unterhalten kann. Ihr wart schon in vielen Fällen dabei, Thomas, du auch schon live. Und ja, wir haben gedacht, wir machen zum 5-jährigen Jubiläum, sprechen wir einfach so ein bisschen über die Hintergründe, nicht über die Verbrechen, sondern ja, wir machen vielleicht einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Zum Einstieg vielleicht eine ganz kurze Schätzfrage. Ich habe sie euch ja schon vorab geschickt. Ich hoffe, ihr habt nicht geschummelt und das ausgerechnet. Was glaubt ihr, wie viele Stunden von Delikt bereits im Äther, bereits online sind?
Wie viele Stunden?
Ja.
Nachdem ich das E-Mail nicht gelesen habe, habe ich ehrlich gesagt nüsse Ahnung. Ich behaupte mal, wir haben 150 Episoden circa in dem Kanal. Pro Episode sind wir so circa auf 30 Minuten. Kommt das hin?
Es sind knapp unter 120 Episoden und ich glaube 30 Minuten könnte hinkommen, ja.
Ja, dann müssen die Leute mal multiplizieren, dann geht es sich schon aus.
Okay, Manuela, was sagst du? Du hast mit einer Stunde gerechnet, glaube ich, pro Folge. Es ist ein bisschen weniger. Was ist deine Schätzung?
80 Stunden, keine Ahnung.
Ja, mit 80 Stunden bist du nicht so weit weg. Es sind circa exklusive dieser Folge, die wir jetzt gerade einsprechen, sind es ungefähr 63 Stunden. Und ich habe mir das kurz auf Google Maps angeschaut. Man könnte in dieser Zeit einmal von Graz oder Klagenfurt nach Athen und retour fahren und dann noch einmal nach Kopenhagen und retour fahren, ohne zweimal die gleiche Folge zu hören, bis auf die paar Wiederholungen. Aber die lassen wir jetzt außen vor.
Ja, das glaube ich nicht, bei Ljubljana staut sich's immer, hatten wir unlängst mal eine Geschichte. Also.
Das stimmt, aber ich glaube, Google Maps berechnet auch das ein. Aber wir können das einmal ausprobieren.
Sehr für jeden schön. Zweiten Satz, den du jetzt sagst, verweisen wir auf eine Geschichte von uns, das ist echt klar. Sehr gut.
Manuela, wie war das eigentlich damals für dich bei der ersten Folge? Warst du da auch so aufgeregt wie ich? Weil die zweite Folge insgesamt von Delikt war ja auch zugleich deine erste Folge.
Ja, ich war schon aufgeregt und neugierig.
Es hat auch ein bisschen Überredungskunst gebraucht, dass du bei dem Podcast mitmachst. Und jetzt machst du es doch schon einige Jahre. Wie ist das inzwischen? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, ich bin eigentlich überrascht, dass wir so positive Reaktionen bekommen.
Mhm. Was meinst du? Also was kriegst du da so ein Feedback?
Ja, du weißt ja selber, wir bekommen immer wieder Rückmeldungen, vor allem wenn wir über große Fälle oder über sehr alte Fälle berichten, wie über den Fall vom Kinderarzt Franz Wurst. Da haben uns ja unzählige Leute geschrieben und angerufen und sich sogar bedankt, dass wir den Opfern noch einmal eine Stimme geben.
Das ist auch einer der meistgehörten. Also ich habe jetzt für dieses Jubiläumspecial habe ich mir die 5 meistgehörten Deliktfolgen rausgesucht und der Fall von Franz Wurst, das war der Kinderarzt, der Kinder missbrauchte, der zweitmeistgehörte. Und ja, der hat damals nach dieser Berichterstattung, also jetzt nicht nur wegen dem Podcast, sondern auch schon, wie du vorher darüber geschrieben hast, schon hohe Wellen geschlagen. Was war da die Rezeption in Kärnten vor allem?
Ja, unser Podcast, der war ja eigentlich nur der Anfang. Es ist dann danach noch ein Buch erschienen. Es hat eine wissenschaftliche Aufarbeitung gegeben. Es hat ein Theaterstück zu dem Fall gegeben und das alles war eigentlich sehr wichtig, um dieses dunkle Kapitel der Kärntner Landesgeschichte aufzuarbeiten. Mhm.
Ja, das Theaterstück, das habe ich mir damals auch angesehen. Das war wirklich sehr bewegend insgesamt. Sehr bewegend war auch eine andere Rückmeldung, die du bekommen hast. Und zwar war das im Fall von Gordana, einer Mutter, deren Familie vor einiger Zeit wirklich brutal ermordet worden ist. Und da ging es um ihr Grab. Kannst du die Geschichte vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer erzählen, die nicht kennen?
Ja, ich kann mich noch erinnern, da haben wir über einen Familienmord sozusagen berichtet. Da ist in Klagenfurt eine Frau und ihre beiden Kinder, die sind ermordet worden und die Leichenteile wurden begraben. Und 17 Jahre lang hat man eigentlich nicht gewusst, wo die sind. Der Ehemann, der Frau und der Vater der Kinder hat immer gesagt, er sei von der Frau verlassen worden. Und nach 17 Jahren ist durch Zufall bei Bauarbeiten in Klagenfurt ein Leichenteil gefunden worden. Und dann kam man drauf, dass das diese Frau ist und ihre beiden Kinder und dass ihr Ehemann und der Stiefvater der Kinder sie ermordet, zerstückelt und vergraben hat. Und 17 Jahre lang hat niemand was von diesem Mord gewusst. Das war dieser Fall. Und wir haben dann eigentlich nur in einem Nebensatz gesagt, dass die Mutter des Mordopfers, die in Serbien gelebt hat, so traurig war, weil die Leiche ihrer Tochter und ihrer Enkelkinder nicht nach Serbien überstellt worden sind. Die Frau hatte nach dem ganzen Drama und nach dem Mord eigentlich nur einen Wunsch, dass sie das Grab ihrer Tochter in Serbien hat. Und dann haben wir noch erzählt, wo dieses Grab jetzt ist, nämlich am Fürsorgefriedhof, am sogenannten Armenfriedhof in Klagenfurt in Annabichl. Und das war dann sehr überraschend für mich, für dich wahrscheinlich auch. Wir haben da viele E-Mails gekriegt von Leuten, die erstens das Grab besucht haben. Eine Leserin hat sogar gesagt, sie würde den Leichnam der Frau überstellen lassen und das bezahlen. Und die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung, die haben gesagt, sie werden dafür sorgen, dass es dieses Grab quasi immer in Klagenfurt geben wird, weil normalerweise ist es ja so, dass die Armengräber nach einer gewissen Zeit aufgelassen werden und die haben sich dann dafür eingesetzt, dass das eben nicht passiert.
Mhm.
Thomas? Also so hässliche Geschichten, die eigentlich sehr schöne und berührende Reaktionen auslösen.
Ja, ja. Also die gibt es auch. Das ist schön, wenn es in, obwohl es ja True Crime ist und Verbrechen geht, dann immer wieder diese Momente auch gibt. Thomas, du hast jetzt über White-Collar-Crime-Fälle berichtet. Gibt es da auch diese berührenden und schönen Momente? Welche Rückmeldungen, welches Feedback hast du so? Oder wie schauen da dann die Gespräche rundherum aus?
Ich habe unlängst den Beruf des Journalisten bzw. der Journalistin an einer Schule vorstellen dürfen und da hat dann der Lehrer gesagt, Moment, irgendwoher kenne ich ihre Stimme und dann ist ihm eingefallen, ja, er kennt ihn nicht aus meinem anderen Podcast, sondern eben aus Delikt und hat dann wirklich, ich bin dem Lehrer unlängst mal wieder über die Beine gelaufen quasi, hat mir dann gesagt, ja, er wird auch mit den Kindern da einmal den Fall durchhören, den wir da besprochen hatten, einfach weil es notwendig ist, weil es bis zu einem gewissen Grad sogar Bildungslevel ist, dass man den ja, Kids auch klar macht, wenn Steuergeld gestohlen wird, veruntreut wird, setzen wir jetzt ein entsprechendes strafrechtlich zu qualifizierendes Verb da ein, dann sind auch sie die Opfer. Und genauso wie die Manuela eben natürlich die Opfer natürlich anders im Blick hat, mit sehr viel Empathie, muss man da bei solchen Fällen immer klar machen, wer sind eigentlich die Opfer. Das sind wir als Allgemeinheit, deswegen sind diese Fälle ja auch bei uns schon ein elementarer Bestandteil in jeder Staffel, dass wir uns bemühen, zumindest einen oder zwei da reinzubekommen.
Und wirst du so im beruflichen Umfeld dann auch noch darauf angesprochen oder wie geht es dir damit?
Ja, natürlich. Also die Leute schätzen das nicht unbedingt, dass man ihre Fälle da nochmal ausgebreitet hat. Manche bleiben ja dann doch im Amt oder zumindest am Rand Involvierte bleiben im Amt. Aber meine Güte, es ist eine andere Form von Journalismus, es ist eine andere Form von Darstellung, die absolut ihre Berechtigung hat und auch die ihre Notwendigkeit hat, weil die Geschichte muss erzählt werden, behaupte mal, weil sie auch lehrend für die Allgemeinheit rausgezogen werden können. Und da, glaube ich, hast du mit den vielen Kolleginnen und Kollegen, die mitarbeiten, in den letzten 5 Jahren enormes aufgebaut dafür, dass die kleine Zeitung eben nicht nur für geschriebenes Wort steht, sondern auch für gesprochenes Wort und damit auch andere Zielgruppen erreicht in einer anderen Form der Darstellung. Und wo man dann sich vielleicht nochmal, wenn man sich 20, 30 Minuten mit einem Fall beschäftigt hat, anders darüber Gedanken machen kann, als wenn man unter Anführungszeichen nur einen kürzeren Artikel lesen könnte.
Mhm. Ja, das ist, hast du eine Frage an mich?
Ja, natürlich, wir sind Journalistinnen und Journalisten, wir drehen natürlich gerne den Spieß um. Deswegen, lieber David, haben wir jetzt auch bei der Kollegin läutet das Handy und ich weiß, dass eine wirklich gute Geschichte jetzt reinkommt, behaupte mal, ja, sie nickt, Audiokommentar. Deswegen stelle ich dir derweil jetzt mal die Frage, David, wo sind denn für dich die Grenzen des Sagbaren? Weil Fagodana ist jetzt zum Beispiel etwas, was... Ab und zu mal hat es Fälle gegeben, muss ich gestehen, da habe ich abgeschalten, weil ich mich nicht auf den Fall einlassen musste. Als Host kannst du jetzt natürlich sehr schwer sagen, so jetzt höre ich nicht mehr zu, weil das ist mir zu heftig. Wo sind denn deine Grenzen, die ausgereizt wurden?
Also da muss ich sagen, da bin ich wirklich in einer sehr dankbaren Situation als Host, in dem ich ja lauter Kolleginnen und Kollegen habe, denen ich sehr vertraue in der Arbeit, den sie machen. Also ob das jetzt du bist oder die Manuela oder der Hans Breitecker oder wer auch immer in der Steiermark, haben wir schon einige andere auch aus den Lokalredaktionen. Ich weiß, das sind einfach alle sehr professionelle und gewissenhafte Leute und auch pietätvolle Leute, die einfach wissen, wie man respektvoll von diesen Fällen erzählt. Und deswegen bin ich, ja, muss ich schon sagen, ein bisschen froh fast drüber, dass ich mir selber diese Frage, inwieweit was sagbar, nicht in der Art und Weise stellen muss, als dass ich ja nur die Fragen stelle, falls das Sinn ergibt. Wir besprechen dann natürlich schon in den Einzelfällen, sollen wir jetzt über dieses Detail noch sprechen. Manuela, wir haben da schon oft drüber diskutiert im Vorfeld, also das ist ja nicht so, dass wir uns einfach hinsetzen und dann aus Blaue drauf losreden, sondern wir machen uns da ja schon Gedanken über das, was wir sagen können, wie tief wir wirklich reingehen, wie detailliert wir irgendein Verbrechen beschreiben und inwieweit das auch notwendig ist für das Verständnis des Falles. Was sind da deine Gedanken dazu?
Ja, ich glaube, die große Kunst der Kriminalberichterstattung ist ja, dass man schonungslos berichtet, aber eben nicht geschönt und nicht verharmlosend. Man darf nicht alle Details nennen, weil sie teilweise wirklich zu brutal sind. Aber man darf auch nicht zu viel weglassen oder zu viel verharmlosen. Die Dinge sind zu benennen, aber vielleicht nicht in allen Details. Das ist eigentlich ein ständiger Grenzgang. Und was uns immer sehr wichtig ist oder was ich halt immer wieder versuche, ist auch die Opferperspektive zu beleuchten.
Das, glaube ich, passiert oft oder das ist eine Gefahr, die bei True Crime Podcast schnell einmal besteht, dass man einfach vergisst, dass es hier ja echte Opfer gegeben hat. Man ist dann irgendwie so drinnen, vielleicht in einen Fall und den skurrilen Details oder was auch immer. Aber gerade wenn das jetzt jüngere Fälle sind, dass das Personen sind, denen das einfach passiert ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nie vergisst.
Ja, egal ob ein jüngerer oder älterer Fall, man fokussiert sich halt oft auf den Täter oder auf die Tat, aber die wirklich Leidtragenden sind ja die Opfer. Für die hört ja der Fall eigentlich nie auf. Und deswegen ist es schon wichtig, einfach die Hintergründe zu beleuchten. Wie geht es den Opfern damit? Wie geht es den Angehörigen damit?
Das ist schon ein Teil deiner Recherche eigentlich, also dir diese Frage oder den Personen diese Frage, sofern sie erreichbar sind, zu stellen. Wie schaut denn insgesamt diese Vorbereitung aus auf einen deiner Fälle, Manuela, aber auch bei dir, Thomas?
Die Vorbereitung schaut so aus, dass du mich anrufst und sagst, hast du einen neuen Fall? Meistens ist es dann aber, also es ist nicht immer ein neuer, wir haben ja manchmal sehr aktuelle Fälle. Da haben wir uns angewohnt, dass wir meistens abwarten, bis die Urteile rechtskräftig sind, weil wir dann einfach ein bisschen freier darüber berichten können. Aber wir berichten auch über sehr alte Fälle, die zum Teil 10 oder 20 Jahre alt sind. Und da kommt mir dann zugute, dass ich so ein Aktenmessi bin. Da suche ich mir dann die alten Anklageschriften und Urteile raus und die Notizen, die ich zum Teil noch aufbewahrt habe. Und dann fange ich mir da an, wieder einzulesen. Ich gehe in unser Archiv. Ich suche die alten Artikel raus, die Bilder, damit du sie dann auch bebildern kannst. Und sehr oft nehme ich dann Kontakt mit den Angehörigen oder mit den Opfern auf und sage ihnen, dass wir einen Podcast zu ihrem Fall planen. Weil ich denke mir, das ist ja für die total schwierig, wenn die auf einmal wieder ihren Fall in den Medien lesen oder den Podcast hören. Die wissen ja nicht, warum wir jetzt plötzlich wieder ihren Fall aufgreifen. Da sollten sie schon drauf vorbereitet sein. Oder ich informiere die Anwälte oder die Opferschutzorganisation, von denen ich weiß, dass die noch Kontakt zu den Betroffenen haben. Also immer gelingt es uns ja nicht, den Kontakt herzustellen, aber ich versuche das zumindest immer, damit wir die da nicht überrumpeln. Und interessanterweise haben die meisten, wenn ich mit ihnen selber spreche, eigentlich nichts dagegen, dass wir das noch einmal aufgreifen. Die sagen ja, bitte berichten Sie drüber, das war ja furchtbar, was uns damals passiert ist. Und es ist ja nur so, wir und die Gesellschaft vergisst ja den Fall. Die Opfer vergessen das ja nicht, die können es ja nicht vergessen. Die begleitet das ja ein ganzes Leben lang, für die ist das ja immer präsent, wenn sie einmal ein Verbrechensopfer geworden sind. Eine Frau, die vergewaltigt worden ist, ein Kind, das missbraucht worden ist, die können das ja nie vergessen. Für die ist der Fall ja nie zu Ende. Unsere Berichterstattung ist zu Ende, aber für sie ist das noch lange nicht vorbei. Und deswegen ist das auch eine interessante Erfahrung eigentlich, dass die meisten nichts dagegen haben.
Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht in Rückmeldungen, dass es dann oft ja vor allem den Angehörigen von Opfern, die nicht mehr im Leben sind, dann auch etwas bedeutet, dass das nicht, diese Person nicht in Vergessenheit gerät und auch vielleicht diese Ungerechtigkeit, die passiert ist im Zuge so eines Verbrechens. Thomas, wie ist das bei dir? Bist du auch ein Aktenmessi und hast noch alle Unterlagen zu deinen Fällen?
Ich bin tatsächlich sogar noch ein bisschen weiter gestrickt als die Manuela. Als Leiter des Kernressorts überlege ich mir tatsächlich schon jede Woche, wenn wir eine Gerichtsgeschichte haben, könnte das nicht auch ein Deliktfall sein, beziehungsweise wenn ich selber in Recherchen involviert bin, dann beschäftige ich mich schon so weit damit, dass ich rechtzeitig anfange, ein Sheet anzulegen, Beobachtungen, Gedanken reinzuschreiben, auch einfach so catchy Phrases, sage ich jetzt einmal, die irgendwie gefallen sind, wo man weiß, das ist dann als Audiobeschreibung oder vielleicht sogar als direktes Zitat durchaus zu verwenden. Manches Mal haben wir dann auch begleitende andere Elemente gehabt, wie Videos oder so, wo wir uns bemüht haben, die dann eben auch noch einzubringen in der ganzen Angelegenheit. Ich erinnere da an Norbert Hofer zum Beispiel, den wir bei unserem Fall, als wir mal auf einer Live-Bühne das Verbrechen der Bundespräsidentschaftswahl abgehandelt haben, also eigentlich ein viel zu komplexer Fall, da haben wir auch gesagt, da müssen wir ab und zu mal so irgendwie ein bisschen was Unterhaltsames, ein bisschen was an O-Tönen mit einbringen, damit der ganze Fall funktioniert. Also mein Zugang ist da noch ein bisschen anders, aber natürlich auch geframed dadurch, dass ich einfach grundsätzlich andere Fälle behandle als die Manuela.
Dann vielleicht noch ein Wort zur Nachbereitung. Das werden die meisten unserer Hörerinnen und Hörer nicht wissen. Aber das ist dann oft nicht ein durchgehendes Gespräch, sondern es kommt gelegentlich vor, dass wir uns verhaspeln, vor allem ich, ihr seid die Vollprofis. Dieser Podcast ist tatsächlich geschnitten. Also es gibt seltene Fälle, wo der wirklich von ganz vorne bis ganz hinten einfach eine durchgehende Audiodatei ist. Und ich tue mir sogar manchmal die Mühe an, wenn ich das eine oder andere Am als zu viel empfinde, dass ich die dann rausnehme. Und nur
ja, aus ich sage immer, David, schneiden und schneid das raus und schneid jenes raus, weil das ist zu lang und das ist zu langweilig. Und du sagst eigentlich immer, nein, das ist überhaupt nicht langweilig, das lassen wir drin.
Ja. Und auch zu den Ms gibt es ja die lustige Geschichte aus der Episode How I Met Your Mother, wo die Robin, die ja Fernsehmoderatorin ist, Nachrichtenanker ist, relativ oft aber M sagt und sich dann im Indian Bar daraus ein Trinkspiel entwickelt unter Studierenden mit dem aber M. Also vielleicht Next Level dann mal Public hören von Delikt und David lässt alle aber Ms drinnen und dann, naja, schauen wir, dass im berauschten Zustand niemanden hinterher noch die nächste Delikt-Episode vielleicht sogar liefern würde, hoffentlich. Aber es wäre einmal ein Versuch wert, würde ich jetzt mal sagen, so Public Listening mit einem Sponsor.
Mhm. Also der Thomas hat schon die nächsten Live-Vorschläge. Wir werden schauen, was sich aus dieser Idee entwickeln wird. Ihr werdet es auf alle Fälle hören hier im Podcast. Wir schauen, wie das weitergeht. Und da war es wieder das Arm. Es gibt übrigens inzwischen KIs, die das automatisch rausnehmen. Die funktionieren recht gut, aber noch nicht auf Deutsch. Also auf Deutsch hinken die KIs hier noch ein bisschen nach, aber irgendwann einmal werden wir die auch austesten.
Also ich habe sie ausprobiert in meiner letzten Aufnahme mit Thomas Maurer, das waren 56 Ms und Is, also da, ich trinke jetzt zu wenig Alkohol oder eigentlich gar keinen, aber bei 56 Shots dann bist du eher ein Fall fürs Klinikum.
Ja, glaube ja.
Ja, also vielleicht doch schneiden.
Ja. Gut, wollt ihr noch irgendwas besprechen? Sollen wir diese Top 5 durchgehen? Die haben wir eigentlich noch nicht gesagt, gell?
Es ist ein Fall darunter, den finde ich einfach wirklich furchtbar, wo ein Mann eine schwangere Frau, eine Frau, die er, wo er der Vater des ungeborenen Kindes war, umgebracht hat. Mittlerweile ist es rechtskräftig. Also das war ein Fall, der hat mir über Monate einfach wirklich eine kalte Hand um mein Herz gelegt, weil es mir einfach wirklich fertig gemacht hat, wie man mit einer Frau, der man zumindest irgendwie nahe war, wie man mit ungeborenen Leben so umgehen kann. Also ich finde, das ist der heftigste Fall. Und weil ich vorhin gesagt habe, abschalten, ja, vielleicht bin ich ein bisschen zu zart beseitet, dass ich so eine Falle wirklich mir nahe gehen. Aber da ganz großen Respekt für die Kollegin, wie sie auch in der Berichterstattung da die Würde dieser Frau gewahrt hat. Weil es hat Nachkommen gegeben, es hat andere Kinder gegeben, es hat die Großelternsphäre gegeben. Das ist für mich einer der heftigsten unter diesen fünf Top 5. Ich glaube, das ist die Nummer 2 bei den Zugriffen oder die Nummer 1 sogar, ich weiß es gar nicht genau.
Es war, also die 5 meistgehörten Folgen sind, die 5. ist die Kalau-Geiselnahme, Weggehen oder Sterben hat die geheißen. Das war eben in Graz, auch relativ früh am Anfang von Delikt. Dann die schauderhafte Geschichte der Familie U, das war auch ein steirischer Fall auf Platz 4. Jack Unterweger, jeder kennt den, ist auch bei uns sehr oft gehört worden, auf 3. Franz Wurst haben wir schon besprochen auf 2. Und der Badewannenmord, eine Schwangerschaft als Todesurteil, das war wirklich der, der unsere Hörerinnen und Hörern am meisten interessiert und bestimmt auch einer der, der sie am meisten bewegt hat, den ja du damals erzählt hast, Manuela.
Ja genau, dann habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Jochen Habig recherchiert und eben im Podcast dann erzählt und das war wirklich ein Fall, der hat ganz Kärnten erschüttert. Also die schwangere Frau, die erschlagen wird und dann in der Badewanne ertränkt wird, während ich glaube 2 oder 3 andere Kinder im Nebenzimmer schlafen. Wahnsinn. Ja. Und was uns bei diesem Fall auch noch so erschüttert hat, war ja dann waren die Kommentare, die es danach zu dieser Frau gegeben hat. Also die ist ja teilweise dann beschimpft worden in Kommentaren und das war eigentlich erschütternd.
Du hast schon gesagt, Thomas, es ist ein Fall, bei dem es nicht leicht ist, zuzuhören. Manuela, wie geht es dir dann persönlich damit in der Berichterstattung? Ich nehme an, man muss sich dann als Journalistin, wenn man jetzt Gott sei Dank nicht tagtäglich, aber doch sehr oft dann mit solchen Dingen konfrontiert ist, wie geht es dir da persönlich damit? Wie schaffst du es, dich abzugrenzen, das nicht zu nahe an dich emotional heranzulassen?
Ja, also mir tun die Opfer, die Verbrechensopfer und ihre Angehörigen, die tun mir immer furchtbar leid und ich habe da schon Mitgefühl, aber man lernt mit der Zeit, sich abzugrenzen. Es ist ja so, ich bin ja nicht das Opfer, ich bin ja nicht die Betroffene, ich bin nicht die Angehörige. Ich schreibe über diesen Fall und es ist da jetzt nicht meine Aufgabe zu leiden oder traurig zu sein, sondern meine Aufgabe ist es einfach darüber zu berichten, die Dinge zu benennen, wie schon erwähnt, die Opferperspektive zu beleuchten, wenn möglich auch die Opfer und die Angehörigen zu Wort kommen zu lassen. Das sehe ich da eigentlich als meine Aufgabe. Ich habe vor kurzem mit dem neuen Präsidenten des Landesgerichts darüber gesprochen, wie das so ist mit diesen brutalen Fällen, wo es auch um Kinder geht. Und der Gerichtspräsident, der hat ja auch schon furchtbare Fälle verhandelt, wo ein Bruder seine Schwester ermordet hat, wo eine Frau vom Kindergarten ihrer eigenen Kinder niedergestochen worden ist und. Und mit ihm habe ich über das alles geredet. Und dann hat er gesagt, ich sehe das Leiden der Opfer, aber es darf nicht mein Leiden werden. Mhm. Und das hat er eigentlich sehr treffend formuliert. So sehe ich das auch. Und dazu kommt ja, das vergessen viele, ich bin ja nicht direkt am Tatort oder bei der Tat. Ich sehe ja nicht, wenn jemand erschossen wird oder niedergestochen wird oder wiederbelebt wird. Ich sehe kein Blut und so. Ich bin ja keine Polizistin oder Einsatzkraft. Ich schaue mir die Fälle ja erst danach an. Ich lese sie in den Akten, ich interviewe die Leute und mache mir dann ein Bild. Und als Journalistin muss man sich dem ja nicht so aussetzen, wie jetzt jemand, der direkt vor Ort ist. Ja. In den letzten Jahren ist es oft üblich geworden bei den großen Mordprozessen, dass Obduktionsbilder gezeigt werden auf großen Bildschirmen, weil die Gerichtsmedizin den Geschworenen etwas erklären muss. Und also ich gehe dann einfach raus, wenn das Bild von der Schwangeren, von der toten schwangeren Frau gezeigt wird, gehe ich raus. Was habe ich da davon? Das muss ich nicht sehen. Was hat der Leser davon? Das muss ich nicht beschreiben. Also die Möglichkeit gibt es ja.
Ja. Ja gut, Manuela, Thomas, wir kommen jetzt zum letzten Teil. Ich habe ja im Vorfeld dieser Folge um Feedback gebeten, beziehungsweise um Audio-Nachrichten und WhatsApp-Nachrichten. Es sind viele in Textform gekommen, ein paar als Audio. Und ich hätte gesagt, wir hören mal kurz rein in eines.
Hallo, ich bin Julia aus Graz. Ich höre euch seit circa einem Jahr und am allerliebsten bei der Einschlafbegleitung von meinen zwei Kleinkindern. Weil die spannenden Geschichten helfen mir dabei, nicht mit einzuschlafen. Macht's weiter so. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Ja, also danke,
Jul. Interessant.
Ja.
Bei der Einschlafbegleitung unsere Podcasts hören.
Ja, mit kleinen Kindern. Ich hoffe, sie sind so klein, dass sie jetzt das inhaltlich noch nicht mitkriegen. Aber Einschlafen immer wieder ein Thema. Also das habe ich auch in meinem Umfeld oft gehört, dass viele unseren Podcast zum Einschlafen hören, weil sie die Stimmen mögen und ja.
Voll
why nett. Why not? Also ich habe das immer irgendwie eher als Kompliment genommen. Thomas, wird Maurer und Chick auch als Einschlafhilfe gehört?
Tatsächlich ja. Also es ist für manche Leute laut unseren Auswertungen Aufstehhilfe. Die hören es dann sehr, sehr früh. Und dann gibt es aber wirklich noch irgendwie so einen Peak um 22 Uhr, wo ich mir denke, okay, ob der Maurer und die wirklich das Letzte sind, das man vom Tag mitnehmen will in die Nacht. Ja, danke an jene Leute, die das machen wollen. Ich kann es nicht nachvollziehen.
ich muss dazu sagen, ich höre schon auch Podcasts gern zum Einschlafen. Also vor allem, wenn ich in der Nacht aufwache, geht das dann total schnell irgendwie, dass ich wieder einschlafe. Aber das ist für mich aus meiner Sicht jetzt auch nicht, weil das so fad ist, sondern einfach, man hat da irgendwas, wo man sich halt berieseln lassen kann und kann es ja dann am nächsten Tag anhören. Dann schreibt uns Verena aus Bayern. Also wir haben auch nicht so wenige Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland und aus der Schweiz und eine davon hat uns geschrieben, sie schreibt, Servus aus München, herzlichen Glückwunsch zu 4 Jahren Delikt. Ja, es sind 5, Verena, aber trotzdem danke. Das freut mich, bitte unbedingt weitermachen. Ich höre euren Podcast sehr gerne, weil es immer wie ein gutes Gespräch unter Freunden klingt und vielleicht sogar auch ist. Ihr nicht so bekannte und Anführungszeichen ausgelutschte Fälle präsentiert wie viele andere True Crime Podcasts und ich einfach den österreichischen Dialekt liebe. Ich höre euch, wenn ich im Auto unterwegs bin, zum Wandern, in die Arbeit, beim Kochen oder zum Einschlafen, da ist es wieder, und höre dann den verschlafenen Rest am folgenden Tag. Haha. Wünsche euch alles Gute und liebe Grüße aus Bayern, Verena. Ja, danke Verena auch für diese Nachricht.
Ich glaube, da ist was ganz Wunderbares drinnen gestanden, dass die Verena auch den österreichischen Dialekt, der ja dem Bayerischen dazu unähnlich ist, mag. Das ist ja auch der Grund, warum wir bei der Kleinen Zeitung ganz viele Podcasts machen, damit man eben den österreichischen Zungenschlag nicht ganz aus seinen Kopfhörern raus verliert, weil wenn alle Menschen nur Baywatch Berlin und Gemischtes Hack hören würden, da wird schon ein bisschen was an österreichischem Kulturgut verloren gehen. Deswegen schätze ich es auch, dass wir da ja, uns bemühen, deutlich und verständlich zu sprechen, weil ein Drittel unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja aus Deutschland und der Schweiz, beziehungsweise einfach aus dem angrenzenden Ausland. Aber dass wir eben nicht jetzt so irgendwie ins ganz, ganz schlimm Hochdeutsche reinverfallen. Also das, ich glaube, das ist schon ein Teil österreichischer Identität, beziehungsweise kärntnerische und steirische Identität, die wir da raustragen können.
Ja, und der Verena ist aufgefallen, dass wir über Fälle berichten, über die andere nicht berichten. Das ist uns ja besonders wichtig. Wir suchen ja manchmal kleinere Fälle heraus, manchmal größere Fälle, die durch alle Gesellschaftsschichten gehen, weil so ist das Leben, so ist die Kriminalität, die betrifft jeden, Verbrechen betreffen jeden, jeder kann zum Verbrechensopfer werden. Und das hat sie sehr nett rückgemeldet, dass ihr das aufgefallen ist.
Ja, also wir haben uns auch sehr gefreut über diese Zuschrift, genauso wie die von Eva. Sie schreibt uns: Ich habe Delikt vor circa 2 Jahren entdeckt und dann Binge gehört. Alle Folgen, die es bis dahin gab, in einem durch. Und seitdem ich mit den alten Folgen durch bin, freue ich mich auf jede neue Folge und muss dann sofort hören. Ich höre Delikt immer bei den Spazierrunden mit meinen Hunden durch Graz. Ich gehe relativ viel mit meinen Hunden. An Arbeitstagen gehen wir von der Wohnung in St. Leonhard bis zum Bahnhof und nach der Arbeit dann zurück. An anderen Tagen zum Beispiel von der Wohnung über den Stadtpark und die Innenstadt der Mur entlang zum Augarten und dann aber den kurzen Weg über die Steirergasse zurück oder zum ORF-Park oder rauf auf den Lustbühl. Das heißt, ich habe viel Zeit, um Podcasts zu hören und Delikt liebe ich da ganz besonders, weil er spannend, informativ und kurzweilig ist. Bevor das aber zu lange wird, wünsche ich noch schnell alles Gute zum Geburtstag. Ich freue mich schon auf die nächsten 5 Jahre. Also danke, Eva, die ganz bestimmt ihre 10.000 Schritte, die man ja angeblich pro Tag machen soll, schafft, so wie sich das anhört.
Ja, wobei, falls die Eva, und da bin ich jetzt im Kriminal drin, an einen Stalker hätte, meine Güte, ich glaube, der würde jetzt relativ präzise wissen, wo er ihr aufzulauern hätte. Wobei, an den Namen ist mir jetzt schon noch was aufgefallen, was wir mit dem David auch bei unserer Live-Sendung mal oder bei unserem Live-Auftritt mal gemerkt haben. Der David ist ja auch Musiker, muss man jetzt an der Stelle vielleicht dazu erwähnen. Und er ist dann dort gestanden, hat ins Auditorium reingeblickt und hat gesagt, also bei Konzerten von mir sind nie so viele junge Frauen da. Das ist tatsächlich ein Phänomen. Junge Frauen, steigt aus jeder statistischen Auswertung, hören überproportional viel True Crime. Jetzt bist du auch junge Frau. Wie siehst du das?
Frau ja, jung nein. Ja, mich wundert das nicht, weil Frauen interessieren sich mehr für Menschen, mehr für die Gesellschaft und dadurch auch mehr für die Hintergründe von Verbrechen. Oder? Ja. Wie seht ihr das?
Ja, es gibt mehrere Erklärungen dazu. Wir haben ja einmal einen Delikt dazu aufgenommen. Das war mit einer Psychologin von der Uni Graz. Die hat das relativ ausführlich und spannend erklärt. Also wer will, kann in diese Folge gerne mal reinhören. Die nächste Zuschrift, die ich hier vor mir liegen habe, ist die von Katrin. Die schreibt uns: Hey, kaum zu fassen, dass der Podcast schon 5 wird. Ich durfte euch ja schon 2-mal live erleben, einmal beim Podcast-Festival im Schauspielhaus und einmal im Styria Center. Ich wünsche euch alles Gute für viele weitere Jahre Delikt. Ich habe angefangen, Delikt zu hören, als ich noch einmal die Woche für die Arbeit im Zug von Graz nach Wien gependelt bin und im Intercity, wenn ich von Graz nach Klagenfurt gefahren bin, um meine Eltern zu besuchen. Heute höre ich Delikt meistens, wenn ich lange, ausgiebige Sonntags-Gassi-Runden mit meinem Hund drehe. Also Gassi gehen ist ein wiederkehrendes Element anscheinend. Also immer dann, wenn ich mir echt Zeit nehmen kann, damit ich voll in die Story eintauchen kann. Also wie gesagt, alles Gute für Delikt und danke, dass ihr so ein cooles Format ins Leben gerufen habt. Ich mochte übrigens die Wirtschaftskrimi-Folgen, zum Beispiel über die Hypo, irrsinnig gerne. Old but Gold, ganz liebe Grüße, Katrin. Ja, die Katrin, die ist ja dann auch quasi die prädestiniertes Delikt-Publikum, wenn sie da zwischen Kärnten und der Steiermark herpendelt, oder?
Ja, natürlich. Uns ist ja auch das vorige Mal passiert, dass wir einen Fall unter Anführungszeichen das zweite Mal erzählt haben, mit der Claudia Odebrecht, jetzt in der zweiten Variante, in der ersten mit Hans Breitiger. Und ich finde absolut spannend, die unterschiedlichen Zugänge. Der eine hat den Fall mehr steirisch erzählt. Das war damals, ich glaube, die Episode heißt der Fesche Pferdl oder so. Und die Claudia hat es jetzt noch einmal aus der anderen Perspektive Opferblick, also einen Opferfokus noch einmal stärker raufgelegt. Auch weil es ist eher um Ermittlungen gegangen ist und sie ist mir da einfach mal abgetaucht ins Archiv und ist erst ein paar Stunden später mit Staublunge wieder aufgetaucht, aber hat eben da nochmal nachvollzogen, wie in den 70er Jahren das ganze Land nach diesem Mörder gesucht hat. Also da wird schon ein bisschen Zeitgeschichte aufgearbeitet. Das ist wunderschön und freut mich unglaublich, dass die Katrin das auch so hört, weil ja, 5 Jahre ist eigentlich schon eine relativ lange Laufzeit für einen Podcast, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, eine Anmerkung noch, dieser Fall, der erscheint erst. Ich glaube, wir haben jetzt nicht zu viel gespoilert, ja. Der kommt noch, aber ja, das werden wir uns auch anschauen. Es sind hier noch viele, viele Zusendungen. Ich werde vielleicht eine oder zwei, können wir uns noch anschauen. Mani schreibt uns, Servus David, zuerst vielen Dank für deinen, euren Podcast. Bin seit Anfang an dabei und freue mich immer auf eine neue Folge, die mir beim Autofahren die Zeit verkürzt. Meine Frage, welche Tat bzw. welcher Mörder, Mörderin hat euch am meisten geschockt bzw. findet ihr am abscheulichsten? Und woher kommt der True Crime Hype der letzten Jahre? Beziehungsweise was denkt ihr, ist die Faszination? Beste Grüße, Mani. Wir haben das jetzt kurz schon vorher aus dieser Empathie, sich in andere Personen irgendwie das verstehen zu wollen, aus dieser Perspektive besprochen. Aber dieser Hype, der ist ja trotzdem nicht ganz neu, aber vielleicht so wie in den letzten Jahren schon in einer anderen Dimension als früher.
Ich glaube, es hat auch bis zu einem gewissen Grad mit Schwächen des fiktionalen Crime zu tun, weil Fernsehsendungen dergleichen mehr, die leben natürlich immer von Überhöhung, von Überzeichnung. Tatsächlich wollen sich aber die Leute wahrscheinlich auch mit der Banalität des Bösen, Hannah Arendt hat es in einem komplett anderen Zusammenhang gesagt, aber ich entlehne das jetzt einfach mal da, mit dieser Banalität des Bösen auseinandersetzen und einfach wirklich erfahren, was war da, was waren die Motive, wie manchmal stupide, einfach, vordergründig kann es auch gewesen sein, warum etwas wie abgelaufen ist. Da braucht man keine großen Umwegskonstruktionen, wie sie sonntagsabends im Fernsehen zu sehen sind, sondern es ist halt manchmal leider Gottes wirklich so, wie es ist, erschreckend genug.
Mhm. Und weil Mani noch gefragt hat, welche Tat bzw. welcher Mörder euch am meisten geschockt bzw. ihr am abscheulichsten findet, da muss ich sagen, jetzt vielleicht nicht geschockt und vielleicht auch nicht am abscheulichsten, aber irgendwie am meisten beschäftigt hat mich dieser Fall mit dem okkulten Trio. Ihr könnt euch beide noch daran erinnern, da gab es so eine Redelsführerin, eine Art Sekte war das, also es war so eine esoterische Anführerin, die dann wirklich ihre Opfer.
Also das war die Villacher Frauenbande, ich nenne sie bewusst nicht Hexen. Die Villacher Frauenbande.
Okkultes Trio, nicht Hexen gesagt.
Ja. Thomas.
Ich habe es an Search Engine Optimation mäßig Hexe genannt.
Das war die Villacher Frauenbande, die betrügend und mordend und brändelegend quasi durch Kärnten gezogen ist. Warum hat dich die so beschäftigt?
Weil sie es irgendwie geschafft hat, so tief in das Wesen ihrer Opfer einzudringen, dass sie die wirklich zu so schweren Straftaten treiben konnte. Also, dass die abscheuliche Verbrechen begangen haben, aber im Glauben etwas Richtiges und etwas Gutes zu tun. Und dass man, dass eine Person in der Lage ist, andere so zu manipulieren, das ist für mich etwas total Erschreckendes. Und deswegen hat mich diese Folge irgendwie so beschäftigt.
Mich hat in dem Fall vor allem beschäftigt, dass es eine einzige Person bei der Polizei gegeben hat, die noch einmal nachschauen wollte, als es schon einen Leichnam gab und die dann nochmal auf die Stopptaste gedrückt hat. Und es war nicht Kommissar Zufall, sondern eben wirklich eine aufmerksame Person und das Ganze dann so noch ins Rollen gekommen ist mit den ganzen Ermittlungen. Manuela kennt da noch die ganzen Details. Aber da denke ich mir noch immer ganz, ganz großen Respekt vor den Polizistinnen und Polizisten, die sich damit beschäftigen oder auch Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, weil ich möchte nicht wissen, an Betracht dessen, was wir da erlebt haben, wie viel Verbrechen vielleicht doch geschieht, aber unentdeckt bleibt.
Mhm. Ja, stimmt. Und in dem Fall, da hat die Polizei einfach nicht locker gelassen. Da hat es eben vor allem einen Kriminalbeamten gegeben, der ja wirklich in letzter Sekunde dann auch noch die Einäscherung des Mordopfers verhindert hat. Wenn das passiert wäre, dann hätte es überhaupt keine Beweise mehr gegeben. Dann wäre das der perfekte Mord gewesen.
Ja, ja. Und das kommt gar nicht so selten vor. Also das haben wir schon öfters gehabt bei Deliktfällen, dass eben so in letzter Sekunde noch irgendwie der Beweis gerettet, in dem Fall die Obduktion angeordnet worden ist. Und ja, wer weiß, wie oft sich das eben genau nicht mehr ausgeht und dann das nie ans Licht kommt. Aber gut.
Der Polizist hat mir dann übrigens einmal ein Interview gegeben, den habe ich, glaube ich, monatelang belagert und der wollte das nie, der wollte immer nur im Hintergrund bleiben und irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, wenn das Urteil rechtskräftig wird, dann wird er mit mir reden und das hat er dann auch gemacht und das ist ja wirklich abenteuerlich, was der uns von diesem Fall dann noch erzählt hat. Also vielleicht kannst du das verlinken.
Das musst du mir bitte schicken, dann stelle ich das auch in die Shownotes. Und jetzt kommen wir vielleicht zum letzten Feedback heute. Ich werde mich das nächste Mal ja noch mit Hans Breitecker unterhalten. Da werden wir dann noch einige andere Nachrichten anhören bzw. vorlesen. Aber ich würde sagen, wir sind heute schon relativ lang.
Also du meinst, die Hunde haben schon alles ausgeführt.
Genau, ja. Die Hunde sind schon alle wieder zufrieden. Uns hat geschickt Narges eine Sprachnachricht. Ich spiele sie einfach ab.
Hi, also ich freue mich über die Teilnahme am Gewinnspiel. Ich finde diese Aktion super. Ich höre sehr, sehr gerne Delikt. Zu Hause oder auch wenn ich unterwegs bin. Ich liebe True Crime und es ist einfach super, dass ihr das macht und dass wir das anhören dürfen. Und was ich mir persönlich wünschen würde, beziehungsweise mein Feedback, also bislang ist alles super und macht einfach weiter so. Aber ich habe noch einen extra Wunsch. Es wäre schön, wenn es noch mehr Live-Veranstaltungen von euch gäbe, so wie zum Beispiel damals im Mai im Schauspielhaus, wo ich auch dabei war. Also da würden wir uns sehr freuen, wenn da wirklich mehr Live-Activities und Events stattfinden würden und wir auch dabei sein könnten. Also ich bin auf jeden Fall dabei, wenn es wieder sowas gibt und freue mich auf weitere Deliktfolgen, noch auf weitere Veranstaltungen. Liebe Grüße.
Also ich riskiere jetzt einfach mal meinen Job und hau was raus, was noch nicht öffentlich kommuniziert worden ist, aber so bin ich halt leider Gottes gegenüber der Community und vielleicht hört unsere Geschäftsführerin auch nicht bis zum letzten Moment diesen Podcast ab. Es wird wieder Live-Veranstaltungen geben von unseren diversen Podcasts. Man muss jetzt noch einmal den Winter durchtauchen, da ist nichts geplant, aber bevor es draußen warm wird, also so im Frühjahr, wo es noch wirklich angenehm ist, sich in einen abgedunkelten Saal reinzusetzen und Davids und Manuelas Stimme zuzuhören, da wird es noch was geben an beiden unseren Kernstandorten in der Steiermark, ebenso auch in Klagenfurt. Also da sind wir gerade intensiv am Planen und ich darf von dem, was ich weiß, schon versprechen, das wird unterhaltsam, das wird gut, das wird auch berührend werden, also all das, was Podcasts, Delikt und eine andere und viele andere mehr abdecken können, wird da geboten werden.
Ja, sehr schön. Ihr werdet auch das hier im Podcast dann erfahren, beziehungsweise auf allen anderen Kanälen der kleinen Zeitung. Ich hätte gesagt, wir haben jetzt genug gequatscht über 5 Jahre Delikt und was da so passiert ist, wie es euch damit gegangen ist, wie es mir damit gegangen ist, oder wollt ihr noch was loswerden?
Ja, ich wollte mich eigentlich nur noch bedanken bei den vielen Leuten, die zu uns in meinen Podcast oder die zu uns in die Redaktion kommen. Wir haben ja schon oft Polizisten und Anwälte und Betroffene eingeladen, die dann erzählt haben. Und das finde ich eigentlich immer ganz toll, dass die sich daran beteiligen. Ermittler, die in Pension sind, haben sich teilweise noch in alte Fälle eingelesen, um unseren Hörern ein bisschen was erzählen zu können, das ist super. Und etwas möchte ich vielleicht auch noch kurz erzählen, du kannst ja dann ausschneiden. Wir haben einmal über eine Frau berichtet, die als Kind von ihrem Nachbar vergewaltigt worden ist. Mhm. Kannst du dich noch erinnern? Und die nach 20 Jahren ihren Vergewaltiger ins Gefängnis gebracht hat. Und die habe ich vor kurzem zufällig getroffen. Und das war so ein großartiges Gespräch mit der Frau. Die ist eben als Kind von ihrem Nachbar missbraucht worden und hat ihn erst als erwachsene Frau angezeigt und dann tatsächlich ins Gefängnis gebracht. Und dafür wurde sie dann in ihrem ganzen Dorf geächtet, sie wurde ausgegrenzt, sie wurde gemobbt, sie wurde als Lügnerin hingestellt. Es gab da eine richtige Täter-Opfer-Umkehr. Und sie ist dann an die Öffentlichkeit gegangen, mit der kleinen Zeitung, hat uns ein Interview gegeben und hat uns erzählt, wie es ihr damit gegangen ist. Das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her und jetzt habe ich sie zufällig wieder getroffen und diese Frau hat einen unglaublichen Werdegang hingelegt. Die hat jetzt mittlerweile 3 Berufe, hat ein Studium im Schnelldurchgang abgeschlossen und hat so eine Karriere hingelegt. Ich darf leider nicht mehr sagen, dass man sie nicht erkennt, aber das ist dann wieder wirklich das Schöne auch an unserem Beruf. Wenn man solche Menschen kennenlernt, die solche Schicksale haben, die so ein Backel zu tragen haben, die unter widrigsten Umständen aufwachsen und das dann so einen Befreiungsschlag machen und dann sich so zurückkämpfen ins Leben, das ist echt toll.
ein schöner Abschluss, Manuela. Ich glaube, besser könnten wir diese Folge heute nicht beenden. Danke euch beiden, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, diese 5 Jahre noch ein wenig Revue passieren zu lassen. Für alle, die mitgemacht haben beim Gewinnspiel, die Gewinner werden kontaktiert, also die kriegen eine Mail oder WhatsApp, je nachdem, wie sie geschrieben haben, beziehungsweise werden wir dann die auch noch in den Shownotes veröffentlichen, wenn diese Folge online geht. Ansonsten sage ich vielen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, ob ihr jetzt ganz neu dabei seid bei Delikt oder von Folge 1 an. Wir freuen uns über jede Hörerin und jeden Hörer. Alles Gute.